Deutschlandfunk, Bücher für junge Leser.
Mit Ute Wegmann und den besten 7 Büchern des Monats Oktober, die heute von der Berliner Literaturkritikerin Karin Hahn vorgestellt werden. Was sind unsere Themen in den nächsten 25 Minuten? Es geht um eine Vielzahl Waisenkinder, um die starke Kraft der Erinnerung und der Kommunikation, um den Mut, zu einer Schwäche zu stehen und um einen sehr besonderen Museumsbesuch und um die außergewöhnliche Lebensgeschichte eines Boxers. Beginnen wollen wir mit einem Dreamteam, Meg Barnett und Jon Klaassen. Zusammen haben sie einige großartige Bilderbücher geschaffen. Der kalifornische Schriftsteller Meg Barnett und der in Los Angeles lebende kanadische Illustrator und Animationskünstler Jon Klaassen. Dieses Jahr sind sie mit Der Wolf, die Ente und die Maus nominiert für den Deutschen Jugendliteraturpreis. Jetzt aber 3 Bücher auf einer Position, Karin Hahn. Das haben wir eigentlich noch nie so gehabt. 3 Bücher, die zusammengehören können, die aber auch einzeln erhältlich sind. Kauft man sie zusammen, kann man einen Schmuckschuber erstehen mit einer Grafik von Klaassen. Dreieck, Kreis, Quadrat. Immer steht eine Figur im Mittelpunkt. Aber was sind das für Geschichten, die wir hier hören? Was macht das Besondere aus?
Ja, das sind Geschichten, die man eigentlich sonst mit Tierfiguren gestaltet, aber Meg Barnett und Jon Klaassen haben im Grunde genommen Flächen sich ausgesucht, also Dreieck, Quadrat und Kreis, also sozusagen die einfachsten Formen, und die 3 erleben gemeinsam Alltagsabenteuer. Allerdings sind sie naturgemäß in ihren Bewegungen eingeschränkt. Also Kreis kann schweben, Dreieck und Quadrat haben so Strichmännchen, Beinchen, und auch alle Emotionen, die die 3 haben, also wie Freude, Angst, aber auch Unsicherheit, können im Prinzip nur durch die Mimik ihrer großen Augen ausgedrückt werden. Die Geschichten, die erzählt werden, drehen sich also immer um Interaktion zwischen diesen Figuren. Also es geht immer um kleine Geschichten, in denen die Freunde etwas erleben, was Kinder, glaube ich, ganz gut nachvollziehen können. Also zum Beispiel, Dreieck will seinem Freund Quadrat einen fiesen Streich spielen, und also indem er ihn fürchterlich erschreckt. Aber dabei lernt er selbst das Fürchten. In einer anderen Geschichte ist es so, dass Quadrat und Dreieck Verstecken spielen wollen, doch Dreieck hält sich nicht an die Regeln und muss dann prompt gerettet werden, also auch sehr zum Schrecken der Freunde. Also es geht immer um Geschichten zwischen den Figuren, und am Ende, und das finde ich eigentlich eine sehr schöne Sache, gibt es immer eine Frage zu der Geschichte. Das heißt, man legt das Buch nicht einfach weg und sagt, ja, ich habe jetzt eine Geschichte gehört, sondern man kann immer ins Gespräch kommen. Also es geht um Ehrlichkeit in der Freundschaft. Es geht darum, was kann ich dem anderen Freund zumuten. Es werden ganz, ganz viele Fragen aufgeworfen, und immer geht es letztendlich dann ja um grundlegende Fragen des Zusammenlebens.
Nun sind es 3 Bilderbücher, habe ich schon gesagt, illustriert von Jon Klaassen. Der hat einen ganz typischen Stil. Wie kann man das jetzt nochmal beschreiben?
Ja, die Geschichten haben eine ziemlich einfache Struktur, und Jon Klaassen braucht wenig Kulisse. Also zu sehen sind zeitlose, karge Landschaften in braunen, hellgrünen, rötlichen und schwarzen Tönen. Also weiß ist auch ganz dominant. Und er spielt natürlich mit diesen einzelnen Formen. Also wenn man das Dreieckbuch aufschlägt, dann ist natürlich alles in Dreiecksumgebung. Das sind alles Dreieckformen. Das Haus ist dreieckig, die Berge sind dreieckig, kommt man zu Quadrat, ist alles quadratisch. Er spielt mit diesen verschiedenen Formen. Und das ist auch für Kinder interessant, weil Kinder dadurch auch kreativ werden können.
Wenn Sie sich jetzt entscheiden müssten, für welches der 3 würden Sie sich entscheiden?
Ich glaube, ich würde mich fürs Erste entscheiden. Das Erste ist Dreieck. Das ist, fand ich wirklich sehr, sehr lustig.
Dreieck, Kreis, Quadrat von Meg Barnett und Jon Klaassen, aus dem Englischen von Thomas Bodmer, erschienen im Nord-Süd-Verlag, je 32 Seiten ab 5 Jahre. Von 3 Figuren zu 4 Schwestern. Allerdings muss man sagen, es sind eigentlich 5 Schwestern. Aber der Titel lautet Die 4 Schwestern, 4 Jahreszeiten. Das ist der Titel eines Comics von Malik Fertschuk, eine französische Autorin mit algerischen Wurzeln. Die Alltagsgeschichten der Schwestern wurden bereits in Einzelbänden zwischen 2005 und 2006 schon mal veröffentlicht. Nun sind sie zusammengefasst in einem Buch. Jede Doppelseite eine Geschichte, und das etwa 60 Mal. Immer hat eine andere Schwester die Stimme. Die Mädchen sind 8, 11, 14 und 16 Jahre alt. Es geht also um Hausaufgaben, Hausputz und natürlich um Jungs. 5 Schwestern in einer alten Villa am Meer. Was hat das mit der 5. Schwester auf sich, und wovon erzählen die Geschichten?
Ja, die 5. Schwester ist Charlie, und Charlie ist die älteste Schwester. Sie nimmt sozusagen die Elternstelle ein, weil die Eltern sind bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Die Eltern, und das finde ich in diesem Buch sehr schön gelöst, kehren sozusagen in den Bildern wieder. Obwohl die Eltern tot sind, haben die Geschichten eine sehr heitere Grundmelodie. Also die Mutter zum Beispiel kommt als Schneewittchen aus den Disney-Filmen oder als Mary Poppins, oder sie schwebt im Herbst in einem Badeanzug ins Bild, und auch der Vater ist anwesend. Und wenn die Eltern kommen, dann geben sie immer ihren Töchtern Tipps, also zum Beispiel beim Kochen, oder sie versuchen ihnen so ein bisschen den Rücken zu stärken. Das ist so eine kleine märchenhafte Komponente, die in den Geschichten immer wieder vorkommt.
Nun ist es ein Comic, und ein Comic ist illustriert von Lucie Dourbiano, eine französische Illustratorin aus Straßburg. Was kann man zum Stil dieser Illustratorin sagen?
Sie haben es schon gesagt, immer auf zwei Seiten wird eine Geschichte erzählt, die ja zum Ende dann immer eine mehr oder weniger witzige Pointe hat. Also jede Episode besteht aus 5 Reihen von 2 bis 3 Bildern, unter denen sich ein Textblock befindet. Das heißt, es ist nicht dieser ganz typische Comic, es ist vielleicht eher ein Comic-Roman. Und die Illustrationen sind farbig und in einem ja sehr freundlichen, aber auch konventionellen Cartoon-Stil, also ohne viele detailreiche Hintergründe. Die Panels sind manchmal geschlossen, manchmal sind sie auch offen. Soundwörter oder Sprechblasen kommen selten vor, außer wenn die Schwestern sich so richtig streiten.
Die 4 Schwestern von Malika Fercuk und Lucie Dourbiano, ein Comic über 5 sehr unterschiedliche Mädchen mit ihren Vorlieben und Ängsten und Sorgen. 145 Seiten bei Reprodukt ab 10 Jahre, übersetzt aus dem Französischen von Annette von der Weppen. Nun kommen wir von diesen 5 Waisen zu Marin. Auch sie muss ohne ihre Eltern erwachsen werden. Nach dem Tod der Mutter lebt das Mädchen bei dem über alles geliebten Großvater, der alles für sie getan hat, der alles beigebracht hat, was man wissen muss im Leben. Nur merkwürdig war immer, dass es gar keine Erinnerungsstücke von der Mutter gibt, keine Fotos bis auf ein einziges. Als der kranke Großvater sich das Leben nimmt, entdeckt Marin sein großes Geheimnis und fragt sich, war mein ganzes Leben eigentlich eine Lüge? Alles okay, der Titel des amerikanischen Romans von Nina LaCour. Sie lebt in Kalifornien und arbeitete als Buchhändlerin und Englischlehrerin. Heute vielfach preisgekrönt unterrichtet sie an der Universität. Übersetzt hat diesen Titel Sophie Zeitz. Der Mensch, der deine Heimat war, Karin Hahn, den du über alles geliebt hast, entpuppt sich als Fremder. Es heißt im Buch, wir waren Meister der Verdunklung, mein Großvater und ich, wenigstens darin waren wir Komplizen. Das ist eine unglaublich starke, traurige Stimme, die wir hier hören. Wie viel dürfen, wie viel müssen wir von der Geschichte erzählen, ohne alles zu verraten?
Man muss wissen, also Marin ist 18, sie ist auf dem College, also sie hat sich jetzt in ihrer Einsamkeit wirklich eingeigelt, weil sie eine Erfahrung gemacht hat, die wirklich entsetzlich ist. Und sie lebt jetzt in einer absoluten Ratlosigkeit. Sie ist tief, tief enttäuscht. Und das Schlimme daran ist ja, dass dieser Vertrauensverlust so tragisch ist. Also man kann ihn nicht wieder kitten, man kann ihn nicht wieder herstellen, weil der Großvater eben gestorben ist. Und sie versucht durch die Literatur etwas Trost zu finden, und sie versucht auch alle Erinnerungen wegzuschieben. Und mir hat besonders gut gefallen diese Verbindung der Geschichte auf 2 Zeitschienen, dass der Leser wirklich in die Geschichte hineingezogen wird und wissen möchte, was ist da eigentlich geschehen. Also zum einen sind es die gegenwärtigen Tage mit Mabel, die man unbedingt erwähnen muss, weil Mabel ist eine enge Freundin, die versucht, an Marin wieder heranzukommen. Und die andere Zeitschiene ist eben dieses bisherige Leben in Kalifornien. Marin liebt einfach Literatur, und sie liebt Sylvia Plath, und sie liebt 100 Jahre Einsamkeit, aber auch Charlotte Brontës Jane Eyre. Auch Jane Eyre muss einen großen Vertrauensverlust verkraften und flieht. Im Grunde genommen handelt Marin genauso wie ihr literarisches Vorbild sozusagen.
Marin flieht, sie entfernt sich ganz weit von dem Ort, an dem sie gelebt hat, und auch die Freundin haben sie erwähnt, Mabel. Ich denke, man kann als Fazit sagen, Mabel wird sie retten, die Freundschaft wird sie retten und letztendlich natürlich auch die Bereitschaft, endlich zu sprechen. Alles okay? Ist es eigentlich nur mit Mabel? Alles okay, so auch der Titel von Nina LaCour, 208 Seiten im Hansa Verlag, ab 14 Jahre. Um das sich erinnern, das Miteinander sprechen, das Zuhören, darum geht es auch in dem neuen Roman des Amerikaners Jason Reynolds. 7 Romane sind in den letzten Jahren von dem Washingtoner Schriftsteller in Deutschland erschienen. Mehrfach war er hier zu Besuch, hat Preise entgegengenommen, hat auf Festivals gelesen. Er ist eine charismatische Person, immer im Gespräch mit seinem Publikum. Auch ich habe ihn schon erleben dürfen und er hat damals im Gespräch gesagt, ich habe mich in der Literatur nicht wiedergefunden. Ich wollte Bücher für Leute wie mich schreiben. Und das heißt für junge, schwarze, literaturinteressierte Männer und Frauen. Long Way Down, so der Titel des neuen Romans, den Jason Reynolds in lyrischer Prosa geschrieben hat. Es geht um Will. Will ist 15 Jahre alt. Er erlebt, wie sein älterer Bruder erschossen wird. Es gibt im Viertel 3 Regeln. Nicht weinen, niemanden verpfeifen und den geliebten Menschen rächen. Will steigt nun in den Aufzug im 7. Stock, im Hosenbund die Waffe des Bruders und ist auf dem Weg zu dessen Mörder. Und was passiert dann?
Auf dem Weg nach unten sozusagen, der nicht länger als eine Minute dauern sollte, steigen auf jeder Etage Personen ein und sie sprechen mit dem völlig überraschten Will, sie rauchen. Will kennt sie alle und weiß doch, dass alle tot sind. Alle sind Opfer von Schießereien auf der Straße. Manchmal sind sie Opfer, aber auch Täter zugleich. Und dieser Fahrstuhl wird zum Gruselkabinett, weil die rauchenden Geister dann ihre Geschichten erzählen. Und alle erzählen im Prinzip Geschichten von Gewalt, von Selbstjustiz, aber auch von Gleichgültigkeit und von einer immensen Wut.
Das Interessante ist ja, dass man am Anfang noch nicht versteht, dass die tot sind. Das ist ja ganz geschickt gemacht von Reynolds.
Es ist auch eine expressive Sprache, es ist eine rhythmische Sprache. Und was ich auch ganz gut finde, ist, dass Will immer wieder seine Idee in Frage stellen muss. Also hadert mit sich, was er tun wird. Ich finde, das ist ein Gewinn.
Long Way Down, ein beeindruckender Versroman des Amerikaners Jason Reynolds, 319 Seiten, übersetzt von Petra Böß. Die Übersetzung sollte man auf jeden Fall auch hier nennen, die ganz großartig gelungen ist. Erschienen in der Reihe Hansa bei DTV ab 14 Jahre. Auch im 5. Titel der besten 7 des Monats Oktober, ausgewählt von einer 30-köpfigen Jury, geht es um einen dunkelhäutigen Protagonisten, um den Boxer Emil Griffiths. 24. März 1962, Madison Square Garden, der Kampf um den Weltmeistertitel im Weltergewicht. Emily Griffiths kämpft gegen Benny Parrott, sein Gegner hat ihn mehrfach wegen seiner Homosexualität beleidigt und dann die entscheidende Runde 12. Und aus den Reihen des Trainers tönt der Satz, zeig's der Schwuchtel. Und Griffiths kämpft. Und der junge Mann, der eigentlich in einer Hutfabrik Hüte entwirft und ein sensibler Mann ist, kämpft nicht mehr nur für den Weltmeistertitel, sondern ist zutiefst verletzt. Und er schlägt vielleicht einmal zu viel zu. Parrott stirbt eine Woche nach dem Kampf. Der Tod seines Gegners wird Griffiths sein Leben lang nicht mehr verlassen. Aber er wird ihm sogar einmal das Leben retten. Karin Hahn, wie erzählt der großartige Reinhard Kleist, Meister der biografischen Graphic Novel, hat ja schon Cash, Elvis, Castro, Nick Cave ins Leben gerufen über seine wunderbaren Illustrationen. Wie erzählt er die Geschichte des Boxers in Knockout?
Ja, er beginnt damit, dass er Griffiths zeigt, lange nach seiner Boxerkarriere, und er zeigt dort, wie er aus einer Schwulenbar kommt und er wird zusammengeschlagen. Und dann kommt ein Mann und hilft ihm und begleitet ihn durch New York bis ins Krankenhaus. Und das ist sozusagen die Rahmenhandlung. Nach einer ganzen Weile versteht man erst, wer dieser Mann ist, denn dieser Mann ist Benny Parrott, also der Mann, den Griffiths sozusagen totgeschlagen hat und es sein Leben lang bereut. Er ist nach diesem Kampf eine gebrochene Figur. Und die beiden kommen ins Gespräch und Parrott möchte gern, dass Griffiths ihm sein Leben erzählt. Und das ist dann die Binnenhandlung, in der erzählt wird, wie das Leben von Griffiths verlaufen ist, der eigentlich ein sehr weicher, ein sehr sympathischer Mann ist. Aber auf der anderen Seite hat er eben einen Menschen erschlagen. Und das spielt natürlich in diesem Roman eine große Rolle. Auf der anderen Seite geht es natürlich auch darum, dass Griffiths seine Homosexualität nicht offen gelebt hat, aber er hat auch kein großes Geheimnis darum gemacht, was in dieser Zeit natürlich sehr problematisch war und im Sport sowieso.
Und durch diese Begegnung des toten Parrot, auch hier haben wir eine Begegnung mit einem Toten, ja, schafft es Griffith, der ja sehr schwer verletzt ist, durch diese jungen Menschen, die ihn da zusammengeschlagen haben, tatsächlich im Leben zu bleiben. Also er möchte eigentlich aufgeben und es ist Parrot, der ihn ermuntert, weiterzugehen, weiterzumachen, die Augen aufzuhalten. Vielleicht noch ein Satz zur Illustration, die ja unverkennbar Reinhard Kleist ist.
Es sind wieder diese sehr ausdrucksstarken Schwarz-Weiß-Tuschebilder. Entscheidend ist auch, dass Reinhard Kleist durch diese schwarzen Flächen, aber auch durch Licht und Schatten unheimlich ausdrucksstark erzählen kann. Es ist zum Beispiel alles immer sehr hell, wenn Griffith seine Hüte kreiert und dann ist wirklich eine unheimlich schöne Atmosphäre. Aber es ist natürlich auch so, dass wenn es tragisch wird, dass er dann durch diese schwarzen Flächen sehr beeindruckend auch Trauer zeigen kann. Also er kann eben visuell sehr, sehr dicht erzählen.
Knockout, die Graphic Novel von Reinhard Kleist, 160 Seiten, erschienen im Carlsen Verlag ab 15 Jahren. Der Boxsport ist ein hartes Geschäft, aber betrachtet man im Museum die Bilder der Mittelalterabteilung, da wird man auch durchaus mit reichlich viel Brutalität konfrontiert. Da gibt es Gekreuzigte, Aufgespießte, Tote, die aus Gräbern steigen, Teufel und Horrorwesen und vieles mehr. Der Kölner Illustrator Nikolaus Heidelbach, bekannt durch die Neubebilderung der Märchen von Grimm und Andersen und durch viele Bilderbücher mit sehr besonderen Geschichten und seinen ganz eigenen und man kann auch sagen eigenwilligen Kinderfiguren, nimmt uns mit ins Kölner Wallraf-Richartz-Museum. Alma und Oma im Museum, Enkelin und Großmutter auf dem Weg in die Mittelalterabteilung. Aber ist das jetzt Omas Ernst, Alma einen Kopfhörer in die Hand zu drücken und ihr zu sagen, sie solle sie in den Bildern suchen und sie so alleine zu lassen? Ja, es ist Omas Ernst. Und für Alma und für uns ist es ein riesiges Vergnügen, den beiden zu folgen. Ich habe Nikolaus Heidelbach im Wallraf-Richartz-Museum getroffen und ihn gefragt, wie denn diese Buchidee entstanden ist.
Die Geschichte ist eigentlich autobiografisch. Ich konnte da schöpfen daraus, dass ich seit Jahrzehnten leidenschaftlich gerne in Museen gehe und, wenn es geht, auch Kinder mitnehme. Und insofern ist die Oma ein dezentes Selbstporträt. Und in dem Moment, wo ich diesen Einfall hatte, der ja ein ganz alter Einfall ist, dass man sagt, man könnte in ein Bild hineingehen und gar darin verschwinden, hatte ich einen Heidenspaß, mir auszudenken, wie ein solcher Dialog aussieht zwischen einem zugegeben sehr aufgeweckten und sehfreudigen Kind und einer Oma, die eben routiniert mit Museen umzugehen weiß.
Was ja schön ist, wir sehen mit Almas Augen auf die Bilder und gleichzeitig sehen wir aber auch Alma beim Betrachten der Bilder.
Ja, das Ganze hat eine scheinbar ganz einfache Struktur, die hat es aber in sich. Das heißt, im Grunde ist dieses ganze Buch der Versuch, jemand zum Sehen zu bringen und zwar den, der davor sitzt. Alles, was in dem Buch passiert, zwingt oder versucht, ein Kind zu zwingen, zu sagen, guck genau hin, was gibt es da noch? Und nicht zuletzt, wie sieht jemand aus, der vor einem Bild steht?
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, ob es nämlich auch eine Schule des Sehens sein soll. Denn da gibt es ja eine Vielzahl von scheinbar kleinen und doch so großen Sätzen, die da lauten, man sucht sich was Kleines aus und guckt sich das genau an. Oder man muss nicht alles auf einmal sehen, das sind Sätze der Großmutter. Oder Maler malen für Leute, die genau hingucken.
Ich glaube, dass es immer noch etwas gibt, was ich normalerweise für ein Missverständnis halte, nämlich eine zu große falsche Ehrfurcht vor Museen, vor Kunstausstellungen. Es wird zwar museumspädagogisch sehr viel gemacht, aber ich hatte das Bedürfnis, meinen Teil dazu auch noch beizutragen und quasi zu versuchen, eine falsche Ehrfurcht wegzunehmen. Und am Ende vom Buch glaube ich, man hat eine echte Ehrfurcht wieder vor den Bildern, die man auch begründet dann vortragen kann oder anderen erzählen kann. Das heißt, dass da kein falscher Ton reinkommt, keine Heldenverehrung oder irgendetwas, sondern dass man sagt, Moment mal, hier findet Handwerk statt auf der Kippe zur Kunst und das kann man sehen. Und das versuche ich, ist vielleicht ein frommer Wunsch, aber versuche ich halt Kindern beizubringen. Sie können mit 5-Jährigen in ein Museum gehen und sagen, wir suchen den Kopf von einem Enthaupteten. Wir haben hier in Köln den Argus von Rubens und da ist ein riesiger Männerkörper Und irgendwann merken die Kinder, der Kopf ist gar nicht da. Und dann kann man mit Kindern suchen, wo ist der eigentlich auf dem Bild? Und von da aus geht es los. Ich bin nicht abonniert auf Grausamkeiten, aber ich bin auch nicht bereit, Grausamkeiten zu ignorieren. Das heißt also, auch in meinem Buch ist eine Kreuzigung ein brutaler Akt. Und wenn ich dann das Kind sagen lasse, dass die Schergen agieren wie Heimwerker, dann ist das keineswegs als Witz gemeint, sondern wenn man einmal im Kopf hat, mit welcher Nüchternheit und Sachlichkeit da gehandelt wird auf den Bildern, hat man, glaube ich, etwas mehr von den Bildern verstanden.
Ich hatte ja am Anfang schon gesagt, Gekreuzigte zu Taufende, Jesus am Kreuz natürlich, Madonna mit Kind aber auch und jede Menge Engel und Hiob und die heilige Ursula und den heiligen Antonius. Da ist ganz schön viel Religion in ihren Bildern.
Das ist was, was quasi ein Nebeneffekt war, den ich eigentlich erst beim Schreiben gemerkt habe. Und habe ich gesagt, Moment mal, das ist ja ein Buch über Religion. Und ab da war ich sehr vorsichtig, weil ich natürlich niemand nötigen will. Gleichzeitig war ich geschützt, weil wir sind nun mal im Mittelalter, die meisten Darstellungen auf den Bildern haben religiösen Inhalt und werfen religiöse Fragen auf. Die Hiobsgeschichte, was ein Kind sofort versteht, wenn ein Kind sagt, da sind ein Gott und ein Teufel und die wetten, was einer aushält. Und auf die Frage, ja, wie viel hält er denn aus, dass dann, wie die Bibel sagt, alles. Alles hält er aus und kommt durch damit. Das sind immens spannende Fragen, die auch ein Kind interessieren. Oder, dass durch Musik jemand getröstet wird. Was für ein Einfall. Naja, der steht eben auch in der Bibel und man kann es auf den Bildern sehen, was dann aber auch natürlich wieder mein Sinn für Komik reizt, weil die Vorstellung, dass man irgendwo depressiv sitzt und dann kommen zwei mit so Tröten und fangen an Musik zu machen, das hat auch wieder was Seltsames. Insofern, es ist für jeden Geschmack was dabei, vor allem für meinen.
Und Nikolaus Heidelbach ist ja auch in dem Satz, hat Jesus das eigentlich gerne gemacht, fragt sie die Oma. Und dann kommt ein Verweis auf den Barock, der im zweiten Stock zu sehen ist, die Barockbilder. Ist das auch von Ihrer Seite so ein ganz kleiner Hinweis auf einen Folgeband, auf den wir uns jetzt freuen können?
Nein, das ist eigentlich so nicht geplant, sondern ich wollte nur noch mal zurück und sagen, da gibt es noch mehr. Und in der Tat, meine Alma hat keine Ahnung, was Barock ist. Das ist einfach noch mal ein neuer Begriff. Und es geht eigentlich nur darum, dass die Oma sagt, danke. Gehen wir halt nochmal dahin und gucken uns was an.
Karin Hahn, das war jetzt Nikolaus Heidelbach zu seinem Buch. Vielleicht sagen Sie doch noch, ob Ihnen das Buch gefallen hat.
Ja, mir hat das Buch sehr, sehr gut gefallen. Also ich war sehr beeindruckt von den Zeichnungen. Und dann habe ich aber gesehen, dass es Fotografien sind. Also wo ich so dachte, wie hat er das gemacht? Wie hat er diese Bilder gezeichnet? Die Gespräche zwischen Alma und Oma fand ich sehr erfrischend. Und dazu kommt noch, man kann unheimlich viel lernen. Dann nimmt man selber noch sehr, sehr viel mit.
Alma und Oma im Museum von Nikolaus Heidelbach, 42 Seiten, ab 6 Jahre, erschienen bei Belz und Gehlberg. Mit einem Debütroman enden wir, Die beste Bahn meines Lebens von Anne Becker. Und wenn da einer wäre, Jan, der hätte eine Lese- und Rechenschwäche und der begegnete einer, die wäre ein Mathe-Genie. Karin Hahn, wie entwickelt sich wohl eine solche Geschichte?
Zu Beginn eigentlich auf eine sehr schöne Art und Weise, denn Jan trifft Flo seine neue Nachbarin und Flo ist ja eigenwillig und eigentlich wäre alles ganz prima, wäre da nicht noch Linus, der so ein bisschen dazwischen funkt, aber die beiden könnten eigentlich ganz gute Freunde werden. Jan hat aber große Probleme innerhalb der neuen Klasse, sich sozusagen zu outen. Und das ist ja auch schwierig, wenn man eben Legastheniker ist. Warum muss man das tun? Und trotzdem kommt man, und das wusste er auch, er kommt in die Situation, wo er sich einfach nicht gut genug konzentriert hat und einen Text vor der Klasse vorlesen muss und dabei versagt. Und das Schlimme daran ist, dass dann Flo, das Mädchen, das er aber inzwischen doch sehr, sehr lieb gewonnen hat, über ihn lacht.
Es geht also darum, zu einer Schwäche zu stehen. Wie ist es denn geschrieben? Ich sagte ja, es ist ein Debüt.
Es ist aus der Sicht von Jan geschrieben. Jan ist 13 und es ist von Flo, aber nicht geschrieben, sondern Flo zeichnet sozusagen Infografiken und Tortendiagramme und durch diese Informationen bekommt man Einblick in Flos Gedanken. Und was mir auch gefallen hat, ist, dass Jan eigentlich sehr selbstbewusst ist, wenn er als sehr guter Schwimmer auftreten kann, aber dass sein Selbstwertgefühl also total am Boden liegt, wenn er wirklich in diese Situation kommt und lesen muss oder rechnen muss.
Die beste Bahn meines Lebens von Anne Becker. Sie arbeitet als Förderschullehrerin und lebt im Ruhrgebiet. Das waren die besten 7 für den Oktober. Ich danke Ihnen, Karin Hahn, einen großen Dank nach Berlin. Und ich danke natürlich auch der Jury für die Abgabe der Stimmzettel. Die Sendung können Sie nachhören mit unserer Deutschlandfunk-Audio-App, kostenfrei und einfach zu bedienen. Weitere Infos zu den Büchern finden Sie natürlich wie immer auf unserer Webseite deutschlandfunk.de. Jetzt folgt die Sendung Forschung aktuell. Ein schönes Wochenende wünscht Ihnen Ute Wegmann.